wenn der Thailänder zum Beispiel oder die Asiaten teilweise bei unfassbar komischen, sehr, sehr hohen Temperaturen ein Fass hinter ihrem Restaurant haben, wo die ihre Fischkarkassen reinschmeißen und das eine Fischsoße wird. Also unter widrigsten Hygienebedingungen das was wird und die nicht reihenweise umfallen, ja, dann ist es eine Frage, dann kann das ja eigentlich gar nicht so kompliziert sein. Aber wie funktioniert es? Wie machen wir es? Was brauchen wir dafür? Wie macht man es richtig? Und wie können wir das auf unsere Küche umsetzen? Das ist halt irgendwie so Fragen, die wir haben.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Ich fahre richtig gern nach Berlin und so ist man heute über die A9 schon wieder in wenigen Stunden in der Hauptstadt. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn heute bin ich wohl beim besten Koch Berlins und damit dürftet ihr es ja schon wissen, bei wem ich bin. Er ist knapp 30 Kilometer von Berlin geboren. Seit 1990 hat er immer in Berlin gekocht. Seit 21 Jahren ist er nun Küchenchef im Rutz und hat in den 21 Jahren eine ganz besondere Entwicklung genommen. Die ersten 3 Jahre in Rhone-Stern, danach gab es den ersten, dann der zweite und mittlerweile seit einigen Jahren sogar den dritten, den er seit 2020 hat. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Marco Müller.
Servus, hallo. Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Du schreibst eine Geschichte, erste 3 Sterne heute im Podcast. Hat lange gedauert, über 50 Folgen.
Auch der erste in Berlin. Hat noch länger gedauert.
Stimmt. Und witzigerweise, immer oder die letzten Male, immer wenn ich in Berlin war, ging im Vorfeld was schief. Heute zwar zwischen uns nicht, das letzte Mal stand ich ja vor einem falschen Restaurant, da muss man einmal Location wechseln. Ja. Bei dir aber heute in der Früh auch schon. Ihr habt Zeit verbracht beim Backen und der Kuchen, der... Den gibt's nicht mehr.
Ja, der Tag hat heute etwas, also unfassbar schön gestartet hat. Ich hatte Quality Time mit meinen Kindern. Die mussten heute für ihren Kuchenbasar in der Kita Erdbeerkuchen mitbringen. Und wir sind ein bisschen früher aufgestanden und haben den zusammen gemacht, haben geschnippelt, haben Pudding selber gemacht und den Teig dafür auch gebacken. Und das macht mir halt immer viel Spaß halt auch irgendwie. Das war dann auch gerade morgens so den Tag starten. Ist auch cool, dass die bei der Kita noch nicht so pünktlich da sein müssen. Also es war absolute Quality Time. Und das Problem ist halt nur dann, wo die Kinder ihn in die Kita tragen wollten, ist er halt wirklich 1:1 gedreht und auf dem Küchenteppich, also nicht nur auf dem Fußboden, sondern auf dem Küchenteppich gelandet, sodass davon nicht viel übrig geblieben ist. Und aber die Kinder haben ihr Stück gekriegt halt irgendwie, eine Sache, die anderen Kinder in der Kita nicht. Und insofern ist das natürlich sehr, sehr schade. Aber die waren trotzdem happy, wir waren happy gewesen. Kuchen gab es aber dennoch heute keinen von uns.
Und den Pudding habt ihr selbst gemacht?
Ja.
Auf was achtest du, wenn du sowas Einfaches in Anführungsstrichen wie Pudding machst?
Boah, naja, Pudding ist immer, also ich sag mal, Kochen ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ne? Also ich sag, also in erster Linie ist es für mich wichtig, dass meine Kinder, also ich möchte halt im Leben jetzt nicht, dass sie unbedingt dem Papa nacheifern. Also meine Kinder sollen sich entwickeln und werden, was sie möchten. Und ob sie nun zum Mond fliegen oder in ein Restaurant reingehen, werden sie halt selber entscheiden. Aber ich möchte halt, dass die vernünftige Produkte kennenlernen, dass die halt vernünftig backen, dass die vernünftige Zutaten haben. Das ist mir hier wichtig, das ist mir auch für mein Personal hier wichtig und das ist mir natürlich halt auch zu Hause wichtig. Also insofern sage ich mal, achten wir da schon drauf, dass wir vernünftige Erdbeeren da haben, dass wir eine vernünftige Glasur machen. Also ist halt auch irgendwie, dass wir dann halt da auch keine Fertigprodukte nehmen. Und das ist ein Pudding, ist ja eigentlich total simpel zu kochen. Ist halt irgendwie, der ist halt gar nicht so viel komplizierter zu machen halt, als wenn man eine Tüte aufreißt. Nur, dass man halt ein bisschen aufpassen muss, dass der halt nicht anbrennt. Das muss man bei dem anderen auch. Man hat aber den riesengroßen Vorteil, dass man das halt so auf den Geschmack bringen kann, wie man das wirklich will. Und dass man halt die wirklich so einen wirklich tollen Vanille da auch nehmen kann. Ist halt irgendwie, also ich kann da halt ordentlich Vanille reindrücken. Und Vanille ist natürlich ein wahnsinnig schönes Komplementäraroma halt für Erdbeere, haben wir jetzt nicht erfunden. Aber halt, ich will halt nicht, dass die so einen Chemiebaustein da zwischendrin haben. Und ich will einfach nur, dass sie es lernen. Ich möchte, dass die vernünftig essen. Ich möchte, dass die wissen, wie es natürlich schmeckt. Auch da ist mir na egal, wenn die nachher groß sind, was sie daraus machen. Ist halt irgendwie. Und insofern haben wir schon geschaut, dass wir da halt eine tolle Milch hatten, eine herausragende Vanille. Und der Pudding ist in der Tat, also ich mache das jetzt auch nicht so häufig, ne? Aber der ist wirklich, also ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Creme Patisserie halt irgendwie. Und insofern ist der Pudding aber, bevor er runtergefallen ist, sehr gut geworden, ja.
Freuen sich die anderen Kinderfamilien, wenn ihr was mitbringt, oder seid ihr da komplett gleichgestellt?
Naja, das ist schon. Also das ist schon bei meiner Großen, die ist jetzt mittlerweile Dritte, ist es schon so, wenn die irgendwie, ist mittlerweile so ein Trend. Also wir hatten es vielleicht früher in der Schule auch, dass es sowas wie Brötchen oder Kuchenbasar gab, und es hat sich anscheinend nicht geändert halt. Insofern ist es ja halt auch für die Kinder schön, dass die spielerisch was lernen. Bei uns wären es manchmal dann halt auch bei der Großen immer noch mehr, wenn wir was für die Schule machen, weil ihre Freundinnen noch dazukommen. Und raushalten dürfen wir uns da auf jeden Fall nicht. Ne? Ist halt irgendwie, das ist das, wir haben mittlerweile schon Großaufträge, oder das letzte Mal auch in der Schule haben wir so flüssig ausgegossene Schokolade gemacht. Da haben wir uns von unserem Schokoladenhersteller Original Beans, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Das ist keine Werbung, sondern es ist einfach nur eine Produktverliebtheit in die Schokolade, und die haben uns da zwei Packungen hingestellt, und dann haben wir halt mit unseren Kindern halt auch so ausgegossene Schokolade gemacht halt irgendwie, und dann waren halt auch bei Schokolade, bei dem Thema sind natürlich eindeutig mehr Kinder noch mit dabei. Also das Machen ist ja da auch ganz wichtig, aber da dürfen wir uns definitiv auch schon lange nicht mehr raushalten.
Du selbst, du hast ja Berlin eigentlich so richtig nie verlassen, bist circa 30 Kilometer von Berlin, glaube ich, geboren, aufgewachsen. Wie kommst du, dass du hier der Hauptstadt immer treu gehst? Oder damals war es ja noch gar nicht die Hauptstadt, war ja damals noch Bonn teilweise. Wie kommst du, dass du Berlin immer treu geblieben bist?
Ja, also das ist, also ich glaube, das ist eine prinzipielle Einstellung von dem, was ich machen wollte. Und es ist natürlich halt auch, das Leben steht natürlich halt auch damit im Mittelpunkt oder im Vordergrund. Also ich bin 3 Jahre in Schwarzwald gegangen, das ist sozusagen mein Ausbrecher damals, und nicht, wie jetzt wahrscheinlich die meisten denken, dass ich in die Schwarzwaldstube gegangen bin, sondern ich bin ganz, ganz bewusst damals in die Bühler Höhe gegangen. Und weil das halt ein extrem fortschrittlich, extrem modern denkendes Hotel damals war, auch mit dem Imperial, auch mit dem Küchenchef, der da oben war, Wolfgang Müller, noch einer der ersten Küchenchefs, da sind ja einige Namen, die sich da oben aufgereiht haben, und das war ein unfassbar tolles Restaurant. Und auch im Schwarzwald, ich war viel drüben, im Elsass drüben halt, ich hab da auch viel gelernt, aber tendenziell habe ich immer geschaut, also ich hatte immer so von vornherein meine eigene Vorstellung von dem, was ich machen möchte. Damals wusste ich das vielleicht noch gar nicht so, das war so intrinsisch gewesen, aber ich würde jetzt auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte auch schon mal 2 Anläufe genommen, um es vielleicht weiter zu schaffen. Vielleicht sogar 3. Ich habe mich, glaube ich, direkt nach der Bundeswehr damals, ich war ja noch beim Bund, ein Jahr habe ich mich damals, glaube ich, auf einen der Schiffe beworben halt irgendwie. Es war, glaube ich, halt irgendwie so, meine Oma hat immer Traumschiff geguckt, halt irgendwie, Junge, du bist Koch, geh aufs Traumschiff. Da hatte ich damals mal so eine Bewerbung hingeschickt, die haben mich nicht genommen. Bin ich jetzt vielleicht auch gar nicht so traurig drüber, weil ich danach wenn ich die Schiffstories gehört habe, dann waren das wahrscheinlich halt auch nur 50% tolle Geschichten, die man da erlebt hat. Also halt, also das hätte mich vielleicht von dem Weg, den ich jetzt mache, halt dem nicht näher gebracht. Ich hatte einmal versucht damals halt auch direkt mit Anfang 20 hatte ich damals einen sehr, sehr tollen Job gehabt in Amerika halt irgendwie. Ich glaube, das war damals halt auch so in so einem 5-Sterne-Hotel, war das halt ein sternetaugliches Restaurant gewesen halt irgendwie in Beverly Hills. Das war halt irgendwie halt auch vielleicht noch so eine jugendliche Geschichte, wo man sagt, also da willst du mal irgendwann mal hin. Also in meinem Alter hat man ja damals noch Miami Vice geguckt halt irgendwie, auf dem Boot leben, Krokodil im Boot haben, Ferrari fahren, unter Palmen arbeiten. Da wollte ich, glaube ich, noch so einen Jahrescheck hintermachen. Dafür bin ich zur Bundeswehr gegangen. Und dann hatte ich noch einen Ausflug, den ich beinahe gemacht hätte, in die Bretagne, einen sehr schönen 3-Sterne-Laden da unten halt irgendwie, aber da kam privat was dazwischen. Insofern hatte ich schon drüber nachgedacht, aber im Grunde genommen ging es mir nie immer nur darum, zu reisen und dabei zu kochen, sondern ich kann ja kochen und reisen. Ich war immer viel unterwegs, Asien, Afrika, Australien, auch erstmal die weiten Reisen gemacht halt irgendwie, mir dafür auch Zeit genommen. Und im Kochen ging es mir immer darum, dass ich perfektes Handwerk lerne und möglichst immer genau das lerne, was mich damals interessiert hat. Insofern gab es damals in Deutschland, ich musste erstmal wissen, wer ich bin, muss man sagen. Also ich habe damals mit Anfang 20 noch nicht genau gewusst, wo das Ende der Fahnenstange ist. Ich wusste mit Anfang 20 auch noch nicht, was Sterne-Restaurants sind. Ich bin sozusagen mit einer absoluten Kochverliebtheit, mit einer Produktverliebtheit in den Beruf reingegangen, mit einer unfassbar großen Leidenschaft halt auch dafür. So. Und aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass in den Anfängen, sage ich mal, in den ersten 5, 6 Jahren, dass ich noch nicht mal von einem Sternerestaurant gehört hatte. Damals gab es die ja auch noch nicht, so wie Sand am Meer. Insofern habe ich erstmal versucht, meinen Weg zu finden, habe immer wieder geschaut, die Sachen, die ich gerade nicht gelernt habe, oben on top zu packen. Und da ist halt Berlin ein unfassbar spannender Ort halt auch. Ich habe mir auch mal ab und zu mal einfach mal so ein halbes Jahr genommen, wo ich dann einfach zu einem Japaner gegangen bin einfach. Ich wollte wissen, wie man original japanisch arbeitet. Ich bin zu einem Araber gegangen damals halt irgendwie, habe gelernt, wie man eine Gewürzmischung macht, wie man Couscous macht, wie man das im Originalen macht. Also ich habe dann mir versucht, eine unfassbare Tiefe anzueignen. Und die hatten wir hier in Berlin. Also für mich hat es damals ausgereicht. Und ich habe dann relativ schnell auch gelernt, dass alle alles machen, aber keiner irgendwie so wie die Kulturen, die Esskulturen, die wir ja kennen, sozusagen, ob die Italiener, die Franzosen, die Spanier, also egal wo man hinkommt, es gibt ja überall so Nationen, die so eine unfassbare Esskultur, Produktverliebtheit haben, die ja selbst bei der Mama schon fast nerdig ist und alle kommen und sitzen zusammen beim Essen. Das war bei mir in der Kindheit halt auch so, aber tendenziell hatten wir, glaube ich, diese Verliebtheit nicht, was unsere Restaurants angeht. Ne? Es hat irgendwie auch die Köche, haben alles gekocht irgendwie. Ich habe gesagt, wenn alle alles machen, halt irgendwie gucke ich einfach mal und habe mich weiterhin für die regionale Küche, für die deutsche Regionalität, für die Esskultur, vor allem halt für die Weiterentwicklung der Esskultur interessiert. Und da war ich hier am richtigen Platz.
Jetzt hast du gerade angesprochen, Darumschiff wurde angesprochen. Ich nehme es auf, du machst ja eh ab und sowas fürs ZDF ja auch, soweit ich das weiß. wenn jetzt die Anfrage käme, hier, weiß ich nicht, Kleinstrolle im Traumschiff, haben wir immer mal wieder bekannte Gesichter mit an Bord, würdest du es machen?
Wenn ich mit meiner, also ich ist kein Ziel. ja. Insofern habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber wenn ich mit meiner Familie eine Woche Urlaub machen kann, dann würde ich das wahrscheinlich nicht ausschlagen. Ja.
Wir markieren einfach mal das ZDF, dass sie es hören. genau. Demnächst Marco Müller dann vielleicht doch noch auf dem Traumschiff. Du hast ja gerade gesagt, du warst sehr viel international in Berlin unterwegs, in verschiedenen Läden auch. Hilft dir das, was du da gesehen hast, jetzt aktuell noch? Weil du machst ja eigentlich jetzt deutsche Küche, sag ich jetzt mal, und nicht dieses ganze Internationale. Oder war es einfach so, dass du es mitgenommen hast?
Naja, das Erste, was ich gemacht habe, es gibt ja so unterschiedliche Etappen, die man selber hat halt irgendwie. Ne? Es hat irgendwie, und das Erste ist erstmal, dass dieser geistige Schwamm, den man ja in sich trägt, halt irgendwie, dass der erstmal gesättigt und gefüllt werden musste halt irgendwie. Und deswegen habe ich so viel Input wie möglich gesammelt, weil ich halt unfassbar neugierig war, weil ich wollte immer wissen, wie es geht, wie es besser geht, wie man es macht. Ich wollte immer verstehen und auch noch mehr als verstehen. Auch die Hintergründe sind auch die Punkte, weswegen wir, da kommen wir vielleicht noch dazu, halt irgendwie heute zu Garum gekommen sind. Das war sozusagen dieser Grund, Baustein einfach, und da habe ich mir halt unterschiedlichste Sachen wirklich angeschaut, um einfach auch zu lernen und auch zu gucken halt, auch was ist ein Teil davon von mir halt auch, weil ich schon immer wusste, dass das, was es schon gab, egal was es war, irgendwie nie mein Weg war. Ich wollte meinen eigenen finden, ich wollte meine eigene Handschrift suchen oder hatte halt auch immer so ein innerliches Gefühl von einem Weg, dem ich nachgehen wollte. Insofern habe ich erstmal so viel wie möglich aufgenommen, habe aber auch spätestens zu dem Zeitpunkt hier gelernt, ich musste erstmal kochen lernen, Handwerk lernen, Umgang mit Produkten. Das sind ja Sachen, die wurden uns Deutschen ja nicht gerade in die Wiege gelegt hat irgendwie. Also wenn wir Fisch verarbeitet haben, dann gab es entweder Backfisch oder totgebratenen Fisch. Meine Oma hat damals ein Kotelett noch gebraten, nicht nach Garpunkt, sondern nach Bräunungsgrad. Das Ding, das ist halt irgendwie, das Fleisch war schön mager. Ja, das musste schön knusprig angebraten werden, weil natürlich diese Umami-Bausteine denn am Kotelett sein mussten, aber dass das Ding halt perfekt gegart ist und butterzart sein kann und dass es halt auch einen Garpunkt haben sollte, Davon hatte meine Oma, Nachkriegsgeneration, halt nie was gehört. Insofern halt irgendwie hat es aber auch für, sag ich mal, ich will nicht lügen, aber für mich gefühlt 80% der Deutschen damals noch keinen Sinn ergeben, weil wir mussten halt ganz viel uns weiterentwickeln. Und da haben wir natürlich halt erstmal von Küchen wie den Franzosen, von den Italienern halt ganz viel gelernt, halt auch irgendwie Feinheiten, Produktverliebtheiten halt auch auf den Teller bringen und alles. Und das war für mich schon ganz wichtig, dass ich damit starte, wo wir hier im Rutz nachher weitergemacht haben oder das Konzept gestartet haben, weil wir ja gesagt hatten, wir wollten hier unsere eigene Idee umsetzen. Also für mich war damals wichtig gewesen, dass wir deutsche Küche weiterentwickeln, dass wir Landwirte, Bauern generieren, aktivieren und die uns Zutaten bringen, weil damals stand halt auf den besseren Zutaten entweder musste Sonne ran, stand irgendwie so Spanien, Griechenland, Portugal halt auf den Verpackungen drauf, musste es ein bisschen feiner sein, kam es aus Frankreich. Auf den wenigsten Produkten, die wir damals als Köche uns zur Verfügung standen, stand halt irgendwie hergestellt, produziert in Deutschland. Das hat mich damals genervt. Es ging hin bis zu Fischen, die wir halt von überall aus der Welt bekommen haben. Aber unseren regionalen Fisch auch gerade in den Top-Restaurants überhaupt nicht wertgeschätzt haben halt irgendwie. Das fand ich halt schade. Wir haben uns dann auseinandergesetzt. Wir haben Fischer, wir haben Bauern, wir haben Landwirte gesucht. Wir haben uns Saatgut organisiert. Wir haben anpflanzen lassen. Wir haben wirklich geschaut, dass wir das perfektionieren, was hier zu Hause ist. Haben Sachen geschaut, die vielleicht auch in Zukunft Sinn machen, die wir hier auch vielleicht zu Hause gerne hätten halt irgendwie als Produktbausteine. Und das war halt erstmal ein Weg, den wir gegangen sind. Und dann habe ich aber auch relativ schnell gelernt, dass die Art des Kochens, wie ich sie vorher gelernt hatte, für uns immer weniger eine führende Rolle übernommen hat, weil wir komplett neu lernen mussten. Und weil zum Beispiel halt, wenn ich, also ich habe es klar auch an den Anfängen geliebt, ne, ist halt, nimm einen Lammkonsommé, koch sie halt fast pulverig ein, hau ein Kilo Butter drauf, mixt es durch und dann hast du eine Soße, die ist nicht von dieser Welt, ne, ist halt irgendwie, man hat Umami-Kraft, hat dieses Fett mit dabei. Das ist halt also auch eine Beurre Blanc bei Fisch halt irgendwie, ich will es nicht missen. Und dennoch habe ich halt aber auch gemerkt, dass wir bei den Produkten, wenn wir so auf die Feinheiten achten, diese ganzen Sahne- und Buttersoßen für uns einfach gar nicht mehr funktioniert haben. Auch diese ganze schwere Küche, das war das Problem an unserer deutschen Küche, dass unsere deutsche Küche ja nicht in allen Zügen schlecht war. Aber die war halt entweder geschmort, die war halt extrem kohlenhydratelastig, die Leute haben halt gerne riesen Portionen gegessen. Die war halt auch denn wenig fein, und wenn ich aber so feine Aromen habe, die ich extra raussuche und dann auch schon anfange auf Saatgut zu achten halt irgendwie und die Karotten in der Anpflanzung selektiere, dann möchte ich halt auch, dass das nachher auf dem Teller bei rauskommt, und wenn ich dann ein Kilo Butter drauf knalle, dann schmeckt es halt wieder nur nach Butter. Ja, insofern halt irgendwie haben wir da angefangen, neue Wege zu gehen, und so sind wir halt auch zu so Sachen wie Garum oder Fermenten gekommen.
Du gehst das Ganze ja, sag jetzt mal, zumindest laut meiner Recherche, also auch ein bisschen wissenschaftlich an. Also, soweit ich weiß, hast du mal Saatgut Labor testen lassen. Und mit der Wasserqualität, sag jetzt mal, da war auch irgendwas. Stimmt die Geschichten?
Das ist halt, ich bin ja hier sozusagen, es ist vielleicht mit so ein bisschen wie bei Jugendforsch gestartet, aber ich sag mal, das, was wir für uns persönlich rausfinden, suchen, ich lasse ja sozusagen unsere Experimente nicht an unseren Gästen aus. Eine Sache halt irgendwie, insofern sage ich mal, können unsere Gäste von unseren Erfahrungen gewinnen, die können unsere Erfahrungen genießen, unsere Gerichte, die wir daraus entwickeln. Aber im Grunde genommen war ja dieser Baustein, auch gerade wenn es denn um Fermentieren geht, war ja ein Baustein, der auch kontrolliert werden musste. Das heißt, genau das Gleiche ist halt, wenn ich von meinem Produzenten keinen Fisch angeboten bekomme, der aus deutschen Binnenfischereien, Seen, Flüssen kommt, dann muss ich mich halt fragen, warum? Ja, also ich meine, ärgern kann sich jeder, motzen kann jeder, sich beschweren auch. Wir haben uns ja nie beschwert, sondern wir haben immer hinterfragt und haben auch immer Antworten drauf gefunden halt irgendwie. Man muss einfach auch bei Fisch davon ausgehen, dass wo ich aufgewachsen bin Und ich bin Baujahr 70. Das heißt, in der Zeit ist egal, auf welcher Seite man groß geworden ist, auch in ganz Europa, waren fast alle Flüsse am Umkippen, weil die halt so verunreinigt, so dreckig war, weil die Industrie ungefiltert alles abgelassen hat, was nur ging. Im Sommer hat es reagiert und fast jeden Sommer waren die Flüsse am Umkippen. Irgendwann war es halt so schlimm gewesen, auch wie Rhein. Das war ja schon kaum noch zu retten gewesen halt irgendwie, weil da so viel Dreck drin war, dass man wirklich auch daraus keinen Fisch mehr essen konnte halt irgendwie. Es gab bei mir auch irgendwann den Punkt, wo ich auch gar nicht mehr schwimmen gegangen bin, sag halt irgendwie. Das ist halt irgendwie, das darf man halt nicht vergessen. Und damit sind wir, es ist auch nicht zu entschuldigen, das ist halt zum wahnsinnig zu unserem Vorteil, dass die Zeiten glücklicherweise vorbei sind, dass sich mittlerweile Flüsse und Seen halt auch erholt haben. Aber mit diesem Bewusstsein sind wir natürlich halt auch damals an unsere Fischqualität gegangen. Weil wenn ich sage, ich nehme zum Beispiel aus Werder, was bei uns direkt um die Ecke ist, da ist halt auch die Werder Insel zum Beispiel, da ist halt, Werder ist halt alter, also halt über sehr viele Jahrzehnte traditioneller Obstbau, der da betrieben wird, oder Landwirtschaft, aber halt auch viele tolle Fischer, die da angesiedelt sind. Aber wenn man mitkriegt, dass das Wasser da, sage ich mal, fast den gleichen Quecksilbergehalt hat wie Thermometer, muss man halt hinterfragen, ist das jetzt die richtige Ecke, aus der ich meinen Fisch kriege? Und es ist dann schon wichtig, wenn ich sage, woran liegt eigentlich, dass wir keinen Fisch mehr essen, dann muss ich natürlich daran was ändern. Und wir haben dann damals angefangen, auch mit den Müritzfischern halt zum Beispiel, auch eher aus geschlossenen Seen, so haben wir dann damals gestartet, oder oben aus dem Bodden, halt haben wir halt Wasserproben entnommen, haben die kontrollieren lassen und haben denn auf der Karte Kreuze gemacht, aus welchem See oder aus welchem Fluss, die Müritz ist ja auch Naturschutzgebiet mittlerweile, halt irgendwie können wir halt arbeiten und aus welchen nicht. Und so haben wir dann damals mit Binnenfisch angefangen, dass wir auch hier den Anspruch, den frischsten, aber halt auch den saubersten Fisch bekommen halt irgendwie. Und deswegen war das damals schon sehr notwendig gewesen, auch mit den Böden halt irgendwie, dass die halt, wir haben halt mit den Bauern halt auch geschaut, dass es nicht totgedüngter Boden ist halt irgendwie. Wir haben bei den Tieren geschaut, dass die nicht einfach nur Hormon gespritzt und alles. Also wir haben halt alles in Frage gestellt und haben halt geschaut, von allem das Hochwertigste eigentlich für uns zu organisieren und damit aber auch Bewusstsein zu schaffen.
Wie lange dauert es, bis du dann einen passenden Produzenten gefunden hast?
Also ich sag mal, die Suche ist bis heute nicht abgeschlossen, weil es ist natürlich, also wir versuchen komplett im deutschen Raum zu bleiben und es geht halt direkt oben an der Nordsee los, Ostsee, und dann zieht sich das halt wirklich über die kompletten Bundesländer runter. Und insofern gucken wir, welches ist der Produzent, der die beste Qualität hat, der am dichtesten dran ist. Also das ist sozusagen unser Anspruch. Und wenn der halt aus Bayern kommt, sage ich mal, dann ist es denn der dichteste dran, weil wir vorher keinen gefunden haben, der es dichter kann. Wenn wir jemanden finden, der es dichter kann und genauso gut macht, würden wir wahrscheinlich immer versuchen, halt auch da nachhaltiger zu denken. Wobei, wenn es wirklich innerdeutschland bleibt, muss man ganz ehrlich sagen, wir lieben unsere langjährigen Zusammenarbeiten und Kooperationen, die wir mittlerweile aufgebaut haben, und vermissen jeden, der sagt, also ich bin jetzt 20 Jahre hier auch im Rutz, es gibt auch immer wieder Leute halt, die dann sagen, Mensch, ich lasse es jetzt sein oder ich gebe meinen Hof auf, oder wir hatten mal einen gehabt, der hat nur Radieschen für uns gemacht, halt irgendwie sind noch ganz viele Hobbyleute mit dabei hier im Umland, die da mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft und Begeisterung uns dann teilweise halt auch so herausragende Sachen halt liefern, weil wir haben jetzt hier 32 Sitzplätze, das ist nicht wenig, wenn man ausgebucht ist über den Monat, aber es ist halt auch nicht Großhotel, also es ist halt alles überschaubar. Also wir hegen und pflegen jeden einzelnen Produzenten und vermissen jeden, der sagt, Mensch, wir hören damit auf, aber wir werden immer, und das ist auch ein Appell, wir werden immer auf der Suche sein nach Produzenten, die einfach herausragende Produkte haben, egal ob Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst.
Gehen die Produzenten dann einfach mit dir den Weg mit, wenn du sagst, okay, das und das müsste man nachsteuern, um noch mehr Qualität rauszukriegen, oder ist das oftmals auch eine Diskussion?
Ja gut, also im Grunde genommen, sage ich mal, brauche ich keinen, mit dem ich diskutiere, sondern ich brauche halt Leute, die Bock drauf haben halt irgendwie. Manche Leute wissen ja auch gar nicht, also ich kann jetzt nicht von jedem Menschen erwarten, weil ich habe ja, sage ich mal, die letzten 30 Jahre mich mit nichts anderem auseinandergesetzt. Und auch Leute, die gerade anfangen, oder Leute sagen, nach den Richtlinien, die bis jetzt funktioniert haben, dass sie da was machen. Und jeder glaubt manchmal halt auch zum Anfang, er hat was Herausragendes oder ich werde noch herausragend. Also insofern hat da jeder seine eigene Denkweise und auch Herangehensweise. Für mich ist einfach wichtig, haben die Leute Bock, es vernünftig zu machen und im Grunde genommen und haben die Leute Lust, diesen Weg mit uns zu gehen, weil andersrum funktioniert es ja nicht. Ne? Es gibt halt Leute, die haben von vornherein, auch gerade jetzt in den letzten 5 oder 10 Jahren, habe ich jetzt nochmal eine ganz andere Generation an Bewusstsein, an Menschen halt irgendwie, als ich es vielleicht auch vor 20, 25 Jahren etwas vorgefunden hat, weil wir auch ganz andere Gäste haben. Also wir haben uns ja schon auch in Deutschland unfassbar weiterentwickelt. Ne? Es hat irgendwie, insofern gibt es mittlerweile halt auch Leute, die von vornherein schon einen sehr hohen Anspruch haben und da sage ich, möchte das genauso machen halt auch irgendwie. Und dann können wir halt noch Weichen stellen und Leute, die ein tolles Produkt haben, wo wir noch nicht genau wissen, wie die arbeiten. Also wir würden auch nie ein Produkt auf die Karte nehmen, ohne vor Ort gewesen zu sein, ohne uns die Bedingungen angeschaut zu haben, ohne mit denen ins Detail gegangen zu sein. Und ich brauche heutzutage immer jemand, der schon mal irgendwas macht. Wir können gucken, was es ist. Und meistens gehen wir dann, damit es auch für ihn lohnt, weitere Wege. Ne? Es hat irgendwie, wenn der eine schon eine Karotte hat, gucken mal, ob er vielleicht noch ein Radieschen dazu stehen hat, ne? Oder ob er da, wenn er ein Gewächshaus hat, halt irgendwie, wenn man jetzt Gurken macht oder etc., gucken mal, ob der vielleicht noch eine Blume reinpasst. Und da gucken wir natürlich extrem penibel hin. Gestartet haben wir allerdings wirklich, dass wir halt unterschiedlichen Landwirten von der Saatgutbank unterschiedliches Saatgut in die Hand gedrückt haben und Probepflanzen gemacht haben. Und das muss man ja ganz klar sagen, manche Sachen können wir vielleicht in Brandenburg auch nicht überall, weil am Ende ist es halt karger Sand, es regnet wenig, also die Leute müssen da schon ganz viel Lust drauf haben, halt auch da was hoch herausragendes halt zu produzieren. Das gibt es auch. Aber wenn ich darauf keine Lust habe, dann macht es für uns keinen Sinn, ins Gespräch zu gehen.
Du hast aber nicht nur Produzenten, sag ich jetzt mal, sondern du beziehst ja auch sehr viel aus dem Wald.
Ja.
Ist ja auch Wissen, was sehr viel verloren geht. Was kann man aus so einem Wald alles rausholen?
Vieles und gar nichts. Also ist, die Frage ist, was möchte ich draus machen? Also ich fand es halt relativ spannend, also, weil wir haben uns halt damit auseinandergesetzt, was bedeutet für uns Regionalität? Was ist gelernt, was ist nicht gelernt. Ich habe auch lustigerweise halt auch wirklich in dem Haus, wo meine Großeltern früher gelebt hatten, hatten wir mal den Boden ausgeräumt und da muss früher eine Apothekerfamilie gelebt haben. Und da haben wir so eine Kiste mit ganz, ganz altdeutschen Büchern gefunden halt. Und die hatten halt auch so eine Sachen gehabt wie Krut und Unkrut. Das ist halt, was mich total fasziniert hatte, weil da Sachen drin standen, die man früher halt wohlweislich, also nicht nur in der Apotheke, sondern halt auch in den Küchen verwendet hat. Also wir reden jetzt mal vor 150 Jahren halt. Wissen, was absolut verloren gegangen ist oder auch war, auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir an den Start gegangen sind. Und dazu gehören halt auch Sachen, die aus dem Wald kommen. Und für mich ist halt einfach wichtig, also wenn ich jetzt sage, ich liebe den Rosmarin, wenn er in die Küchen reinkommt, wir haben den auch zu Hause im Garten. Das ist halt auch so eine Geschichte halt irgendwie. Also ich habe mit Produkten, die sozusagen auch da gelernter sind, gar keine Probleme. Die Frage war halt nur gewesen, ist halt Rosmarin unbedingt denn halt unsere heimische Kultur? Und es ist ja am Ende des Tages einer von mehreren harzigen Bausteinen, die wir in der Küche verwenden. Und kann ich den Rosmarin nicht umgehen? Also ist ja die Frage, brauche ich den denn? Das ist ja die Frage, die wir uns gestellt haben. Und was ist eigentlich mit den Nadeln und warum macht daraus eigentlich kein Mensch was? Ne? Also gelernt war, glaube ich, schon immer, das habe ich auch gelernt, dass wir die Fichtennadeln, wenn die jetzt auch gerade neu treiben und so flauschig sind, dass wir die verwenden können, die haben wir schon, das waren eine der ersten Sachen, die wir hier genommen hatten, dass wir die mit Zucker in die Sonne im Glas gestellt haben, dass die so karamellisiert fermentiert sind auf der Terrasse, dass wir Sirupe, Salze, dass wir so eine Sachen sauer eingelegt hatten und es hat mir halt eine unfassbare Freude gemacht, da so einen Produktbaustein zu haben, den man halt unfassbar vielfältig halt verwenden kann und dann sind wir halt mit den Sachen, die wir natürlich klassisch, also das ist jetzt auch nicht, das haben wir auch nicht erfunden, Aber diese Begeisterung haben wir dafür empfunden halt irgendwie. Und die Sachen, die wir darüber gelernt haben, sind wir halt weiter in den Wald gegangen, wo wir gesagt haben, was ist denn eigentlich mit den anderen Geschichten halt irgendwie? Kann man die essen? Soll man die essen? Warum isst man die nicht? Warum haben wir denn Rosmarin? Ja, weißt du so? Ja, weil es gibt ja auch Kiefern, ja, irgendwie so. Und das ist halt, damit muss man sich halt auseinandersetzen. Und das war halt in der Früher, war das halt gang und gäbe, zum Beispiel wie Linde. Also Linde war ja, das ist ja, dadurch, dass die Äste nachwachsen, der hieß in der Vergangenheit, ist es halt irgendwie eher der Salatbaum gewesen, ne? Irgendwie, weil der jetzt im Frühjahr die jungen Blätter unfassbar schön zart, da haben die Leute Salat draus gemacht halt irgendwie, ne? Es hat irgendwie dieses angenehme, diesen leichten, zarten Holzgeschmack halt irgendwie. Insofern sind es so Sachen, die wir uns Stück für Stück, Baum für Baum halt auch so angeeignet, kultiviert haben. Wir haben auch immer Leute in der im Umfeld, mit denen wir so Sachen halt auch besprechen können, auch wenn wir unsere Fermente machen. Einer unserer ersten Lehrlinge, also auch noch bevor wir das Rutz gemacht hatten, im Harlekin damals, hat Thomas bei uns die Lehre gemacht, hat in Lebensmitteltechnik studiert und da haben wir dann halt auch, wenn es ans Fermentieren ging, haben wir dann halt immer halt mit ihm zusammen entweder an den Anfängen auch Wege gesucht, beziehungsweise auch kontrollieren lassen, ist das jetzt überhaupt, was wir da gemacht haben, kann ich das überhaupt unseren Gästen servieren, dass wir da halt sozusagen unsere Leute nicht umbringen im Restaurant oder dass sie halt Lebensmittelvergiftung haben, sondern dass wir halt und das Wissen darum, wie geht's, also zum Beispiel sowas, wenn man mal jetzt aus dem Wald, ich steig mal ganz kurz in das Garum-Thema ein, weil das jetzt gerade passt, weil im Grunde genommen ist die Frage halt auch so Sachen halt, wenn der Thailänder zum Beispiel oder die Asiaten teilweise bei unfassbar komischen, sehr, sehr hohen Temperaturen ein Fass hinter ihrem Restaurant haben, wo die ihre Fischkarkassen reinschmeißen und das eine Fischsoße wird. Also unter widrigsten Hygienebedingungen das was wird und die nicht reihenweise umfallen. Ja, dann ist es eine Frage, dann kann das ja eigentlich gar nicht so kompliziert sein. Aber wie funktioniert es? Wie machen wir es? Was brauchen wir dafür? Wie macht man es richtig? Und wie können wir das auf unsere Küche umsetzen? Das ist halt irgendwie, das sind so Fragen, die wir haben. Und dann gehen wir halt da auf den Weg und dann machen wir halt ein Forellengarum, stellen es 10 Monate hin, haben uns vorher informiert, haben geguckt, wie viel Salz muss rein, wie müssen die Temperaturen sein, wie gerührt, dass es nicht schimmelt, keine Ahnung halt irgendwie. Das sind alles so Sachen halt, wie setzen wir das Ferment eigentlich an, was startet die Fermentation, welche Bausteine brauchen wir drin, Kohlenhydrate, Proteine, hast du nicht gesehen. Das sind so Sachen, wo wir im Vorfeld schon so sehr, sehr ins Tiefenwissen reingehen. Und dann nehmen wir uns so ein Projekt und dann ist es nach 10 Monaten fertig. Schwierig war, das werde ich auch nie vergessen, wo Dennis, wo wir beide da oben standen und dann nach 10 Monaten das erste Forellengarum fertig waren. Das ist eine Sache, wo man sagt, das ist schon. Man sagt so, okay, einer von uns beiden muss jetzt auch probieren. Ja.
Wer musste?
Definitiv ich, weil ich habe es mir nicht anmerken lassen, dass ich unsicher war. Ich war es, aber das kann ich jetzt heute ganz offen zugeben. Und dann habe ich gesagt, komm, lass es probieren. Ich habe dran gerochen. Also ich sag mal, meine Erfahrung ist halt schon halt irgendwie, was so toll riecht, kann in definitiv nicht umgekippt sein. Ich war brutal überrascht. Ja, wie elegant, wie nussig, wie frisch nach 10 Monaten 22, 25 Grad Keller, ja, dieses Garum gerochen hat. Das war unfassbar, auch fernweg von dem, was ich vorher probiert hatte, ne. Das war halt, weil auch wenn eine Fischsoße, ne, aus Krustentier, Austern, Muscheln, gibt ja, sage ich mal, auch im Asien halt unterschiedlichste Tintenfischsoßen halt irgendwie. Das ist halt alles brutal, dreckig, positiv gemeint, dreckig, ne, also irgendwie gehaltvoll, breit, fischig, das sind ja Würzmittel, wovon auch die Gerichte da leben. Und es war unfassbar fein und elegant. Das konnte nicht schlecht schmecken. Das hat irgendwie, man musste jetzt nur probieren. Insofern bin ich schon in Deckung gegangen, wo ich einen Deckel aufgemacht habe. Nicht so wie heißt es hier in Schweden? Diese Dosen?
Ich fände es auch nicht an. Ja, ja. Wer es weiß, kann es uns schreiben.
Genau. Und das war es halt nicht, ne? Insofern hat es mir sehr viel Freude bereitet. Das war ein tolles Produkt gewesen und seitdem sind wir halt da auch die unterschiedlichsten Wege gegangen und haben es aber, was ich sagen will, trotzdem begleiten lassen, kontrollieren lassen. Und das Gleiche ist halt mit den Produkten, die aus dem Wald kommen. weil man kann halt fast alle Nadeln nutzen, ob man es nun sollte oder nicht, halt irgendwie, das ist halt die große Frage, ne? Aber ich finde halt Kiefer so wahnsinnig schönes Beispiel, weil insofern, also wir arbeiten mit Lärche, wir arbeiten mit Douglase, wir arbeiten mit Fichte. Eine normale Tanne macht für uns jetzt gerade keinen Sinn, weil das wirklich austauschbar ist, die Nadel ist nicht elegant, die Harzigkeit ist nicht elegant, da sind teilweise Bitterstoffe drin, etc. Wir haben uns auch wirklich nur die Sachen naja auch rausgenommen, die wir für uns persönlich perfektionieren konnten. Aber halt, ich finde die Fichte halt spannend als Beispiel, weil im Grunde genommen können wir, wenn wir das Holz nehmen, das können wir schreddern, wir können das Holz leicht fermentieren, wir können aus dem geschredderten Holz Öle machen, wir können aus dem geschredderten Holz Essige machen. Also auch wenn wir das sowieso da haben, wir nehmen jetzt gerade, hatten wir die kleinen Pollen. Ja, also wenn man an die Fichten guckt halt irgendwie, die haben ja so kerzenförmige Triebe, die sozusagen wie lauter kleine Kugeln sind, das sind ja die Pollen der Fichte, die nehmen wir uns zur besten Zeit, da ist es die Kunst, wenn die noch dieses, die haben ja so eine leichte Schutzhülle, so wie fast braunes Pergament außenrum, und solange wie dieses Pergament noch nicht aufgeht, warten wir auf den Zeitpunkt, bis dieses Pergament aufplatzt. Und dann gehen wir raus. Das ist genau dieser Tag, wo wir sagen, und jetzt Attacke. Und dann gucken wir halt, weil dann hat es noch kein Licht gekriegt, dann hat es sich noch nicht komplett verharzt, dann hat es eine Saftigkeit, dann hat es eine angenehme Süße, hat es einen ganz, ganz feinen Biss. Dann ist es von dem harzigen Geschmack müh drüber, aber noch elegant. Und so eine Sachen legen wir nachher sauer ein und dann produzieren wir dann darüber halt auch wieder einen Fond. Aber halt auch diese kleinen Perlen. Und wenn man sozusagen wie kleine, leichte, säuerliche, elegante Harzkügelchen in unsere Gerichte nachher verteilen, setzen wir nachher überall so punktuell, dass die nachher einen unfassbaren Spaß machen. Das heißt halt irgendwie, wir nehmen die Pollen, wir nehmen den Stiel, der auch sehr, sehr weich noch ist, noch nicht ausgehärtet ist, wo diese Pollen dran sitzen. Wir gehen mit den Nadeln, da machen wir Salz und Öle draus. Die kann man sowohl frittieren als halt auch nur normal halt so ein Öl machen, 12 Stunden bei 60 Grad in einem Vakuumgarn zum Beispiel halt irgendwie. Es ist nachher die Frage der Dosierung, wie beim Salz, sage ich immer, das ist eine Sache halt irgendwie, wenn ich eine Handvoll Salz ins Elsten tun, kann ich mich jetzt nicht beschweren, wo ich sage, so Mensch, ist aber salzig geworden hier. Im Grunde genommen ist Salz etwas, was man halt lernen muss im Umgang. Zu wenig drin, schmeckt nicht, zu viel drin auch nicht. Und das sind auch diese Sachen, gerade was diese harzigen Bausteine sind, wo man sagt, die Dosierung. Und deswegen machen wir da meist halt auch Öle von halt irgendwie, wo man sagen, das kann man halt auch so auf das unterschiedlichste Gericht verlängern. Hat ein Konzentrat aber auch dabei, wenn man es braucht halt irgendwie, dann können wir halt auch übers Jahr damit arbeiten. Wir nehmen die Zapfen zum Beispiel halt von der Kiefer. Die haben halt einen ausgeprägteren Harzgehalt halt irgendwie. Die müssen wir halt auch ernten, bevor auch hier der Zapfen und auch die Mitte ausgehärtet ist. Die werden halt mehrfach blanchiert, sodass dieses angestochen werden die und dann werden die blanchiert, dass dieses überharzige erstmal feiner wird und dann werden die eingelegt, die wir dann einlagern halt, also sag ich mal, dann übers Jahr halt auch nutzen können. Und ja, und dann haben wir eigentlich schon fast die komplette Kiefer verarbeitet, ne? Also eine Sache, und das ist halt spannend, das kann man halt mit wahnsinnig vielen Bäumen machen. Und so haben wir uns aber auch Jahr für Jahr oder Quartal für Quartal immer wieder mit neuen Projekten beschäftigt. Und mittlerweile ist natürlich ein wahnsinniges Repertoire draus geworden.
Du hast hier so einen kleinen Altar.
Da hast du recht.
Ich fotografiere ihn mal später, dann könnt ihr ihn auf Instagram anschauen, für alle, die ihn nicht kennen. Aber ich bin mir sicher, den kann man auch googeln. Ich glaube, da gibt es Bilder dazu. Das heißt aber, wenn ihr in den Wald geht, dann müsst ihr sehr on point sein, dass ihr das genau zum richtigen Zeitpunkt auch bekommt. Wenn ich jetzt mit dir eine Stunde in den Wald gehen würde, meinst du, du könntest aus einer Stunde Wald, aus dem, was man so kriegt, sammeln könnte, ein vollwertiges Gericht machen?
Kommt auf die Jahreszeit drauf an und was du essen möchtest. Also im Grunde genommen, ich könnte aus einer Stunde ganz viel rausholen. Ja? Also auch gerade jetzt, weil wir sehen ja auch gerade die Wiesen autark blühen halt irgendwie allein. Ich sag mal, bei mir zu Hause ist halt irgendwie, wenn ich einen Rasen mähe, habe ich roten Klee drauf, ich habe Sauerklee, ich habe Wiesenklee mit dabei, das sind schon drei unterschiedliche Sachen. ich habe da irgendwie wilden Dost, also diesen wildwachsenden Majoran auf der Wiese mit drauf, also alles, was Gewürze angeht. Ich habe Schafsgarbe mit da drauf, halt irgendwie Gänseblümchen etc. Die ersten Blüher waren mit dabei, die Robinien blühen gerade draußen, der Holunder kommt gerade. Ich habe die letzten Blätter vom Bärlauch noch am Stehen. Der Waldlauch ist jetzt schon durch. Ich habe wilden Schnittlauch bei mir stehen. Der Ackersenf, der ist mit dabei. Also auch gerade was Kräuter angeht, haben wir gerade, also macht die Tour gerade uns ganz viel Freude. Es ist für uns auch eine der spannendsten Zeiten. Der Waldmeister, der ist noch mit dabei, den findet man noch und etc. Also gibt es halt unfassbar spannende Sachen. Also in dem Bereich können wir lang hinzugreifen. Dann ist die Frage, was willst du dazu haben? Also wir müssten halt irgendwas haben, was den Center in so einem Gang drin wäre. Ne? Wir würden jetzt auch nochmal Knöterich finden. Wir könnten aus dem Knöterich was machen, aus den Spitzen halt. Ich würde auch nochmal hier oder da vielleicht auch eine Knolle finden. Ich sage mal ja, also sag halt irgendwie, wer jetzt auf Fleisch verzichten möchte, halt irgendwie, das finden wir halt im Wald auch, ne? Ist halt irgendwie, dann nimmst du einen Armbrust mit. Oder halt, das könnten wir sozusagen halt auch beisteuern, halt, also ich würde mal, ob wir jetzt, sage ich mal, nehmen wir mal die Tiere bei raus, weil wir möchten jetzt die Leute jetzt nicht auf falsche Gedanken bringen, dass wir einfach losrennen und im Wald rumballern. Das tun wir nicht, aber ich sag mal, da gibt es gerade schon unfassbar viel und sehr, sehr spannende Sachen, halt auch so wie wilde Veilchen und sowas halt irgendwie. Also ist gerade unfassbar viel Spannendes wirklich halt auch für unsere Küche los.
Du hast mir jetzt gerade den perfekten Übergang gebaut, ohne dass du es wusstest. Wir kommen jetzt an der Stelle zur Cheffrage. Ja. Für dich habe ich da tatsächlich heute zwei Fragen mit dabei. Eine kommt von Peter Fankhauser. Sage ich mal, kennt sich ja auch sehr gut mit Kräutern, Pflanzen und Wald tatsächlich aus. Und die andere kommt vom Jockel Kaiser aus Nördlingen. Peter Fankhauser ist im Zillertal. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was der Peter für eine Frage und dir mitgebracht hat.
Ja.
Genau, dann lasse ich die antworten und dann hören wir die zweite an.
Sehr cool.
Ja, hallo Marco, ich hoffe, es geht dir gut. Liebe Grüße aus dem Zillertal, das ist der Peter. Ja, Marco, wie ich gesehen habe, wuchst du auch gerade am Sammeln. Japanischer Knöterich. Wie landet denn der bei dir am Teller? In was für Varianten und was für ausgefallenen Kreationen baust du denn ein? Mit was für ein Foodbearing machst du das dann? Wäre auch ganz interessant. Lass mir das wissen.
Unfassbar schöne Frage. Danke dafür. Ich liebe dich. Uns ist der japanische Knöterich, der noch gar nicht so lange in Europa wächst, schon vor einigen Jahren aufgefallen und wir haben ihn, das war so lieber auf den ersten Blick, auf der einen Seite invasiv, keiner will ihn haben, kein Tier frisst ihn, saugt die Böden in den Wäldern leer, also er ist sozusagen halt nicht nur zum Vorteil, dass er jetzt hier wächst, für uns persönlich, wir haben uns dem angenommen und verarbeiten ihn halt unfassbar gerne, auch gerade jetzt im Frühling, weil vom ersten Trieb, wo er 10 Zentimeter aus der Erde rausguckt und so kleine, fast spargelähnliche Stangen hat, bis hin zu einem Meter verarbeiten wir ihn komplett in der ganzen Zeit. Wenn er über dem Meter drüber ist, dann fängt er an auszuhärten und Bitterstoffe zu haben. Aber wir mögen halt diese, auch gerade am Anfang hat er so eine wahnsinnig tolle rote Farbe halt auch mit dabei und eine wahnsinnig schön ausgeprägte Oxalsäure. Das ist für mich, sage ich mal, ein schönerer Rhabarber mit einem bisschen angenehmen Rote-Beete-Feeling halt auch. Und die Säure vom Sauerklee, also es ist von drei Produkten, die wir sehr gerne verarbeiten, der perfekte Mix. Und damit können wir halt unfassbar viel machen. Ne? Also die Blätter können wir nicht nehmen, wir nehmen die Stängel mit dabei. Wir haben gerade zum Beispiel halt so eine Art Predesher mit dabei. Wir haben hier sozusagen den Abschluss mit dabei. Wir haben unten drunter einen Keks gebacken, so aus weißer Schokolade. Wir haben dann eine Vanillecreme, ne? Ähnlich wie heute Morgen. Wir haben eine Vanillecreme aufgeschäumt, um die so ein bisschen drauf zu packen. Und dann haben wir aus dem Knöterich in dem Falle dieses Mal einen Granitee gemacht. Also ich glaube, es gibt halt seit über 5 Jahren aktiv mindestens immer einen Gang im Frühjahr, den wir draus machen und einen, den wir für später aufheben, weil wir sowas auch versuchen zu konservieren. Und wir haben dann Granitit daraus gemacht, wo wir halt die schönsten Seiten von dem Knöterich nach vorne gehoben haben. Auch da der Mix mit der Farbe halt sehr, sehr schön zur Geltung kommt. Und diese Säure, dieses leicht Harzige, was er auch, wenn man ihn ansetzt, halt mit beibringt, halt als Granitit, als Abschluss vom Menü bringt. Und ich glaube, unsere Gäste lieben uns dafür.
Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, tatsächlich in den Wald zu gehen oder generell den Knöterich zu sammeln, was könnte er daheim einfach draus machen?
Ja, also es ist jetzt, da bin ich ehrlich, es ist zu spät. Der wächst mittlerweile überall, also vorher muss man ihn suchen. Jetzt, wenn man weiß, wie die Pflanze aussieht, ist er das Gegenteil von selten. Also er ist halt auch wirklich buschgroß. Jetzt kann man ihn auch nicht mehr übersehen, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Also jetzt könnte ich einfach nur raten, wenn er ihn sieht. Also die Pflanzen an sich sind jetzt schon an die 2 Meter groß. Ich war letztens schauen, das ist meine Joggingstrecke morgens halt irgendwie. Der geht noch auf 2,50, vielleicht manchmal sogar auf 3 Meter, je nachdem, wie viel Fläche er hat zum Wachsen halt auch. Und jetzt ist eigentlich die Zeit vorbei. Was total spannend ist, ich glaube, in der Floristik wird der Knöterich mittlerweile halt sogar halt auch als Deko genommen halt irgendwie, weil der total schön verästelt. Nicht so schön wie die Krüppelweide, weil die wir gerade hier im Restaurant haben, aber ähnlich schön eigentlich halt auch irgendwie für Dekozwecke. Aber es ist halt wirklich die Zeit im Frühling halt irgendwie und da muss man halt warten. Also bei mir ist es halt auch das Spannende im Frühling. Ich ziehe meine Joggingstrecke direkt nach den Produkten, die wir halt auch suchen, und da muss man halt auch wirklich viel Obacht drauf haben. Man muss halt regelmäßig schauen, wie weit ist es jetzt eigentlich gerade, und beim Knöterich ist es halt auch, ist es halt noch zu kalt, ist er langsam, das ist halt so, der ist in den Startlöchern mit dabei halt irgendwie, es scheint mal kurz die Sonne drauf, dann wächst er gleich irgendwie so 1 Zentimeter am Tag, ist es wieder bodenkalt, dann bewegt er sich nicht und irgendwann bläst er halt so richtig Attacke und dann wächst er wie Dörren verrückt, wenn die Sonne drauf geht und der so ein bisschen Wasser ziehen kann, und dann wächst der halt auch wirklich sehr, sehr schnell. Also man, und wenn man jetzt weiß, wo er steht, kann man das genau vielleicht im nächsten Jahr beobachten, weil jetzt ist da jetzt nichts mehr dran, was wir mögen. Vielleicht kann uns jemand eines Besseren belehren, aber auch weil die Stiele extrem aushärten. Man kann auch, wenn die ein bisschen größer sind, oben die Stiele schälen und entsaften. Das machen wir gelegentlich halt auch mit dabei. Aber fürs nächste Jahr würde ich jetzt raten, wenn es unter 1 Meter ist, kann man den Schalen schälen wie einen Spargel. Ja, halt irgendwie, oder wie eher noch wie Rhabarber, ja, wo man sagt, also direkt die obere Schale, die so ein bisschen verhärtet ist, abschälen, und dann kann man den entweder genauso verarbeiten wie Rhabarber, man kann den halt aber, weil er auch diese schöne Säure hat, wunderbar in Salaten verarbeiten etc. und bis hin so ganz kurz in der Pfanne anziehen, dann ist es halt fast eine schönere saure Beete.
Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß nächstes Jahr dabei. Müsst ein bisschen euch gedulden. Wir kommen zur Frage Nummer 2 von Jockel Kaiser, beziehungsweise er stellt sie ja stellvertretend, weil er hat sein Team gefragt, ob jemand eine Frage an dich hat.
Ja.
Er hat wen gefunden. Und genau, er hat die Frage mir für dich mitgegeben. Hören wir mal rein.
Ja, gerne.
Lieber Marco, eine Frage, die kommt diesmal nicht von mir, sondern ich habe mal so bei meinen Mitarbeitern gefragt, und ich habe einen sehr engagierten jungen Auszubildenden, der jetzt gerade das FHG-Modell macht, sehr zukunftsstrebend ist, und der fragt, was du ihm denn gerne als Rat geben würdest, wie er sich denn weiterentwickeln soll, welche Stationen er machen soll. Vielleicht ist das eine schöne Frage, die du sehr kompetent beantworten kannst.
Ja, spannende Frage. Also ich sag mal, wir widmen uns ja dem Thema Nachwuchs immer sehr gerne, weil das, was wir noch dringender brauchen als tolle Produkte, sind Gastronomen. Ja, insofern danke für die Frage. Aber auch keine einfache. Ja, also ich sag mal, wenn er bei dir gelernt hat, dann hat er, sage ich mal, schon ganz viel, was er braucht, mitbekommen. Liebe zum Kochen, Liebe zum Detail und halt auch zu den Produkten. Das ist halt auch das, was ich jedem rate, was er sich erhalten soll, dass man halt immer darauf achtet, egal was man macht, dass es ein Teil von einem ist oder etwas ein Teil von einem wird. Aber man darf halt nie aufhören, daran zu arbeiten, dass es einem Spaß macht. Deswegen ist halt natürlich halt auch Entwicklung wichtig. Und ich würde immer unterschiedlichste Bausteine oder Stationen raten. Ich würde immer raten, dass es in einer Laufbahn einen vielleicht sehr hochwertig bürgerlichen Baustein gibt und immer einen sehr hochwertigen Sternebaustein in einem Lebenslauf, sodass man sich halt weiterentwickeln kann, weil ich lerne nicht alles in einer Top-Küche, ich lerne nicht alles in einem extrem guten Gasthof, aber wenn ich irgendwas aus mir machen möchte und selber mal irgendwann ein Team leiten möchte und egal was es wird, dann brauche ich halt Tiefen- und Breitenwissen. Insofern würde ich mir immer Häuser raussuchen, die mit tollen Produkten arbeiten, die vielleicht so wie wir sogar mit tollen Produzenten arbeiten oder halt einfach bei Leuten rangehen, bei denen ich immer etwas vom Handwerk lernen kann. Und was ich raten kann, ist Beständigkeit, weil man darf halt nicht ungeduldig werden. Lernen, auch gerade was Köche angeht, ist eine Geschichte, die braucht Zeit. Und mit zu viel Ungeduld kann ich mir auch selber schnell was verbauen. Ich würde immer, wenn ich mich für ein Restaurant entschieden habe, wo ich gefördert werde und auch mitgenommen werde, würde ich immer schauen, dass ich da das Maximum an Wissen mitnehme. Es gibt mittlerweile so Trends, dass halt Köche immer nur ein halbes Jahr überall arbeiten. Da werden sie nie irgendwas Richtiges und nie immer alles lernen und vor allen Dingen halt nie etwas in der Tiefe lernen, sondern es ist immer nur den Rahmen, den, wenn man den abschöpft, wird man irgendwann die Substanz verlieren. Insofern Beharrlichkeit zeigen, dranbleiben, sich selber Zeit geben zu entwickeln und dann wird es halt auch was mit der Karriere als Koch.
Viele Leute erzählen mir immer, dass wenn sie was essen, dass sie total emotional sind. Ich kann das tatsächlich selber noch gar nicht nachempfinden, weil ich selber noch nicht hatte. Wie viele Leute weinen bei dir im Restaurant?
Es ist, glaube ich, halt, was wir machen, ist ja, wir versuchen Ideen zu entwickeln, wir versuchen Produkte zu perfektionieren, wir versuchen Gerichte zu perfektionieren und die Ansätze sind eigentlich unsere Wurzeln. Und es gibt Leute, die wir wirklich bei ihrer Wurzel erwischen. Und wir haben das halt auch bei dem Halbflüssigen halt zum Beispiel, das hatte ich früher hier lange Zeit auch in einer Weinbar als Dauerklassiker gehabt halt irgendwie. Es ist halt Schokolade, es ist halt Fett, es ist halt unfassbar lecker. Das ist halt, das kann sich wirklich wahnsinnig schön auf die Seele legen und auch mit dem haben wir das schon nicht nur einmal geschafft, dass wir Leute emotional berührt haben, aber manchmal ist es halt auch die eigene kulinarische Vergangenheit, weil das ist ja das, was wir machen wollen, wir arbeiten ja nicht nur, also dieses Wort regional, das ist immer so also haptisch für mich nicht greifbar, ne? Also wir versuchen halt mit Kindheitserinnerungen zu arbeiten, mit unseren, aber die wir ja deswegen halt auch von der Nordsee bis hoch in die Berge. Wir arbeiten mit unseren Kindheitserinnerungen, die wir hier in Deutschland haben, mit den Aromen, mit denen arbeiten wir manchmal halt auch absolut passiv in diese Gerichte rein, dass man das halt im Unterbewusstsein irgendwann wahrnimmt und auch beim Essen. Und genau das ist das, was auch bei uns Gäste bewegt und auch in der Tat, also ein schöneres Kompliment, wenn jemand sagt, Mensch, ich hatte gerade wirklich Tränen in den Augen halt und das ist dann also auch bei Kollegen halt irgendwie, hatten wir das auch schon gehabt halt irgendwie und auch letztens war hier ein Kollege mit seiner Frau hier gewesen und das ist natürlich unfassbar rührend und ich sag mal ein schöneres, also es ist ein schöneres Kompliment als Höchstbewertung.
Hattest du es selber auch schon?
Ich hatte emotional, hatte ich auf jeden Fall auch schon mal einen Schluchzer gehabt halt, aber direkt die Träne ist noch ausgeblieben, aber ich bin natürlich auch nicht so dicht am Wasser gebaut halt irgendwie insofern. Also direkt geschafft haben wir es noch nicht, aber es ist halt auch das, was wir machen wollen. Also beim Bier, wonach wählt man Gerichte aus? Ne? Es hat irgendwie, wir wollen und das ist halt schwierig. Also wir wollen halt eher unsere Erfahrungen, unsere Ideen mit unseren Gästen teilen. Wir sehen es halt auch eher als Wohnzimmer. Ja, also die Gäste kommen zu uns und wir verbringen einen Abend zusammen. Das ist meine Idee davon und wir könnten niemals ein Gericht auf die Karte setzen, von dem ich nicht hundertprozentig überzeugt bin und was mich persönlich berührt. Das ist halt irgendwie, an dem Punkt sind wir lange vorbei, wo wir vielleicht auch einfach zu fancy, zu fetzy sein wollen, sondern es muss mich emotional berühren und das muss für mich perfekt sein. Das muss sich irgendwo an meine Seele schmiegen. Und wenn ich das schaffe, dann sind es Gerichte, die wir auf die Karte nehmen können. Und insofern bin ich wirklich, ich kann mir meine Welt selber machen, so wie du hier auch, ne, mit deinem Podcast. Insofern haben wir natürlich diesen riesengroßen Vorteil, immer wieder Gerichte zu kreieren, die mich berühren.
Ich schaue ja im Vorfeld auch immer ein bisschen die Karten an. Du hast jetzt gerade die Nordsee angesprochen. Du hast aktuell Backfisch auf der Karte. Traut sich nicht jeder.
Ja.
Wie gehst du es an, dass der Backfisch bei dir seinen Platz hat und dem Ganzen hier auch gerecht wird?
Naja, das ist, ich fange mal an mit dem Schwein. Ja, wo man sagen, wir sind eigentlich eine Nation, die Schwein in ihrer Esskultur haben. Und trotzdem haben wir es nie geschafft, Schwein flächendeckend als herausragendes Produkt zur Verfügung zu stellen. Und auch gerade in der Top-Küche hat es wirklich ewig gedauert, bis heute noch nicht perfektioniert, was Produzenten angeht, aber auch ewig gedauert, bis Schwein, außer vielleicht Schweinebauch mal hier oder da, halt irgendwie seinen Weg in diese Küchen, in diese Hochküchen geschafft hat, weil es immer als recht minderwertig angesehen wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Umgang mit Schweinen, es ist ja wieder meine Kindheitserinnerung. Also wenn ich das, also wenn man mit Schweinebauch anfangen, ist halt irgendwie, es haut mich einfach um. Gut gemachter, krosser Schweinebauch haut mich um. Das ist echt, auch diese Haut von diesem Schweinebauch, die mir oftmals halt auch bei Gerichten reingeben oder das von mir erwähnte Gericht, wo wir halt aus dem Wollschwein von unserem Bauern das Preser rausgeschnitten hatten, damals halt irgendwie aus dem Schulterkern eigentlich im Grunde genommen. Also es ist halt nie die Frage, gibt es schlechte Produkte, sondern was kann man gut machen, was kann man herausragend machen und wie kriegen wir es auf die Karte, dass es die Leute umhaut. Ich bin eher animiert, Produkte auf die Karte zu nehmen oder Ideen, die vielleicht noch kein Everybody-Darling sind, um zu zeigen, dass es nie das Produkt ist, sondern immer die Köche oder das Produkt an sich, die da etwas vielleicht nicht toll gemacht haben und auch sowas wie Backfisch, dann sind wir halt, also ich sag mal, das ist doch deutsche Esskultur, also das ist, mehr geht's nicht. Also ich gehe auch jedes Mal, wenn ich, ich bin ja relativ häufig mittlerweile in Norddeutschland, ich esse entweder irgendwo einen Bismarck-Hering-Brötchen oder einen Backfisch irgendwo, wenn er toll gemacht ist. Also ich liebe das. Also ist es doch etwas, was wir sehr, sehr gerne essen. Die Frage ist halt nur, wie kriegen wir es in diese höchste Küche mit rein? Es muss halt ein wahnsinnig toller Fisch sein. Der muss halt gestern noch im Wasser geschwommen sein. Der Backteig, der muss so perfektioniert sein, dass er nur kurz dieses Fett berührt, dass der aber sofort crush ist, dass der diesen Knack hat, dass der diese Frische hat, dass der Fisch nicht durchgeballert ist, sondern dass der schön zart und glasig ist. Und wir spritzen dann, wir haben ein Dillöl gemacht, machen eine spritzende Emulsion in diesen Backfisch rein, dann haben wir ein Dill-Essiggel gemacht, dann geben wir eine wahnsinnig tolle Säure oben drauf und dann haben wir den Backfisch für uns so perfektioniert, dass der einfach unfassbar viel Spaß macht halt irgendwie. Und dann, warum nicht? Also das ist unser Zuhause, das ist unsere Küche und so eine Sache machen wir natürlich total gerne.
Was würde noch zum Backfisch passen als Pairing, außer, sag jetzt mal, in die Richtung Dill? Und ich Kartoffeln klammer ich jetzt mal aus, weil es ist ja ein bisschen Standard.
Ja, also wir haben jetzt auch hier wirklich geschaut, es ist ja sozusagen ein Starter. Das sozusagen, das isst man auch mit den Händen, da gibt es auch kein Besteck für. Wir haben zwei Kapuzinerkresseblätter an der Seite und zwei Lauchblätter halt vom Weitlauch, dass dieses Zwiebelige so ein bisschen noch bei rauskommt. Die Kapuziner hat dieses Senfige mit dabei, aber auch gleichzeitig die Punkte, dass sich unsere Gäste nicht die Finger einsauen. Insofern ist es so auf dem Punkt und auch gerade ist halt meine Kindheitserinnerung mit dem Dill und alles halt, aber klar, man könnte halt noch also unterschiedlichste Emulsionen halt auch da reinbringen, weil wenn der gut gemacht ist, kann dann natürlich jeder, ob nun bei der Tomate oder bei einem anderen Kraut, halt irgendwie Estragon, ist, sagen wir mal jetzt Kiefer, um nicht Rosmarin zu sagen, halt irgendwie, aber da kann halt sozusagen jeder seinem Fisch, da würde auch eine Pilzcreme total gut bei zu passen. Ne? Also da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, aber an sich, wenn der Backfisch gut gemacht ist, dann sind natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Was ja noch bei dir aktuell vorneweg auf der Karte steht, was mich aber irgendwie gecasht hat, als ich es gesehen habe, weil ich mir gar nichts darunter vorstellen kann, ist rehydrierte Tomate und Mammutbaum. Was hat es damit auf sich?
Gut, das ist Widerspruch, was die Regionalität angeht. Wiederum halt auch nicht, weil auch da haben wir Leute bei uns im Umfeld, also Zum Beispiel der Mammutbaum, der steht bei Martin ein, der jetzt für uns auch spannendsten Erzeuger, der auch eigentlich genauso bekloppt ist wie wir, halt irgendwie, der nie zu müde ist, Sachen auszuprobieren. Der hat einen ganz, ganz tollen Garten am Stadtrand von Berlin. Und der hat sich halt auseinandergesetzt, auch schon weit bevor wir uns kennengelernt haben, mit Heilkräutern und mit Kräutern, die früher für Heilung genutzt wurden und die dann in der Küche anwendbar sind. Also sozusagen das Umgedrehte. Und wahnsinnig spannender Typ, unfassbares Breitenwissen. Und der hat sich halt auch genau so eine Sachen wie Pfefferkraut in den Garten gepflanzt. Der hat einen Mammutbaum in seinem Garten mit dabei. Und wenn man jetzt aus vom Mammutbaum die Zapfen nimmt, also es ist ja eher ein unter Nadelbaum zählender Baum. Und wenn man diese Zapfen nimmt, also es ist ja genauso in, wie die, der Pinienkern, also der Pinienzapfen halt an sich, den kann man ja auch in Gerichte verarbeiten. Und man kann hier einen Auszug machen aus diesen Zapfen, die am Mammutbaum wachsen, und die hat er bei sich im Garten. Und das ist halt das, was für uns auch dann in der Region ist. Also ist für uns halt auch das, wo man sagen kann, das ist halt inspiriert. Wir machen ein geeistes, klares Süppchen. Da geht dieser Sirup, den wir aus diesem wahnsinnig schönen, angenehmen, harzigen Geschmack gemacht haben, den kombinieren wir mit einem klaren Tomatenabhang. Also die Kombination auch wieder dieses Harzige und diese Tomate, diese Frische, dieser Einstieg. Und dann gehen wir noch aufs so ein Blattöl mit oben drauf, dass dieses Grüne, dieses Herbe, dieses Grüne teilweise kommt. Und dann haben wir diese dehydrierte Tomate. Also wir nehmen halt Tomaten, die kommen halt aus Benitz bei uns halt. Da haben wir so einen Hof, einen Biohof von ganz tollen Frauen, die da einen wahnsinnigen Job machen. Die haben wir über unseren Spargel kennengelernt, aber die haben alles Bio angebaut. Da haben wir über das Jahr unterschiedlichste Produkte und die haben jetzt schon sehr, sehr schöne, sehr, sehr klassische, reife Tomaten halt. Also da gibt es keine kleinen, da gibt es keine großen. Die hat eine Tomate, die wachsen. Das ist ihre Lieblingstomate, die sie hier anpflanzen. Und die ist halt wirklich herausragend. Das ist keine Hybridkultur. Das ist also wirklich was sehr Ursprüngliches. Auch die Tomate ist genau meine Kindheitserinnerung. Und die nehmen wir, die entsaften wir und da machen wir halt so einen Starter draus. Und da haben wir halt diese de- und rehydrierte Tomate. Wir dehydrieren die, geschmackskomprimiert in dem Augenblick, in dem wir Flüssigkeit entziehen. Und dann pimpen wir diese eigentlich mit dem Geschmack auf, wo wir glauben, dass der da reingehört. Also wir haben dann einen Fond, wo die dann wieder rehydriert werden, dann werden die wieder dehydriert, nochmal rehydriert und dann pumpen wir sozusagen in diese Tomate den Geschmack und parallel baut die halt eine unfassbare Umami-Breite, auch Kraft auf halt irgendwie und wir kriegen genau den Geschmack, den diese Tomate haben soll, so rein, dass die halt auf dem Punkt ist, dass wenn man, wir haben die Tomate zwischen zwei Roggenchips geklemmt halt irgendwie halt auch wieder dieses Brotkrusten-Geschmack, das ist ja auch ein Kindheitserinnerung, ich liebe ja frisch gebackenes Holzofenbrot, hat irgendwie, haben wir sozusagen dieses Roggenkrustengeschmack mit dabei zwischen der Tomate, dann isst man erst die Tomate, zieht die von so einem Stiel ab, trinkt diesen kleinen Shot hinten dran und dann ist man eigentlich 100% in unserer Welt.
Kommen wir langsam zum Schluss. Was ja vielleicht viele nicht wissen, du wolltest eigentlich mal Bildhauer werden. Würdest du sagen, es war am Ende die bessere Entscheidung, Koch zu werden, oder hättest du dir auch zugetraut, der weltberühmte Bildhauer zu werden?
Gute Frage. Was ich ist, kann ich nicht beurteilen. Ich war zu der damaligen Zeit, so wie mein Lebenslauf mitgestaltet wurde, nicht ganz zufrieden, dass mir hier oder da halt auch manchmal halt auch Steine in den Weg gelegt worden sind. Im Nachgang bin ich unfassbar dankbar über meinen Weg. Ich bin aber auch keiner, der etwas hinterher weint, weil ich gestalte mein Leben, mein Jetzt und meine Zukunft selber. Insofern ist alles genau so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe in der Tat, glaube ich, noch, ich würde wirklich lügen, ich habe, glaube ich, noch keine Entscheidung, die ich je getroffen habe, bereut. Weil auch wenn man manchmal geglaubt hat, ist zum Anfang vielleicht nicht das, was ich mir gerade vorgestellt habe, hat sich die meisten Sachen halt als unfassbar vorteilhaft herausgestellt und ich habe immer die Möglichkeit, meinen Weg, mein Leben selber zu gestalten. Was ich damals auf jeden Fall auch beschlossen hatte, war, ich bin nicht der Typ für große Hotels, ich bin nicht der Typ für große Wasserapparate, was sozusagen Management angeht in solchen Unternehmen. Ich mag das hier klein, fein, Entscheidungen treffen, direkt in die Tat umsetzen, also dieses Aktive, sich jeden Tag weiterentwickeln zu können. Das hat mich auch da gebracht, hingebracht, wo wir heute sind. Und da habe ich natürlich ganz viele Sachen, die ich vielleicht umsetzen wollte in der Vorstellung, dass ich Kunst studieren wollte, heute mit für mich persönlich mit eingebracht und habe mir meine eigene Welt geschaffen. Und ich glaube, ich hätte es auf einem anderen Weg für mich persönlich nicht besser umsetzen können. Insofern bin ich über alles dankbar, genauso wie es gekommen ist.
Jetzt habe ich dir ja schon sehr viele Fragen heute gestellt. Gibt es eigentlich eine Frage bei dir, und das ist heute so meine letzte jetzt an dich auch, wo du darauf wartest in deinen ganzen Jahren, dass die dir mal jemand stellt? Wo du sagst, ich krieg so viele Fragen, aber die eine, wann stellt sie mir endlich wer?
Nee, in der Tat nicht. Also ich habe ja mittlerweile gelernt, auch im Interview meine Antworten selber zu geben. Insofern, wie im Fußball oder im Profisport. Ich habe ja mal 10 Jahre lang auch über Essen und über Produkte bei Radio 1 gesprochen hier in Berlin. Und zum Anfang habe ich immer autark auf die Fragen geantwortet. Irgendwann habe ich gelernt, mir die Antworten zu suchen und die Fragen eher den Ball zurückzuspielen. Insofern glaube ich nicht, und auch heute finde ich, sage ich mal, sind wir sehr in die Tiefe gegangen. Mir fällt jetzt in der Tat nichts ein. Und wenn mir was wichtig ist, dann finde ich auch einen Weg, das am besten zu geben.
Und damit sind wir jetzt am Ende angelangt. Mir war es eine Freude, Marco. Bevor wir uns aber gleich verabschieden, ist so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört immer meinen Gästen, also in dem Fall jetzt heute dir. Gibt es noch was, was du quasi allen Hörern mit auf den Weg geben wollen würdest?
Ich freue mich über jeden, den wir animieren können, darüber nachzudenken, halt nicht nur Pasta und Tomatensauce zu essen, meine Kinder lieben es, aber es gibt noch mehr. Und insofern über, ich glaube, dass dieses deutsch-regionale ist halt eine Frage, in welcher Region man sich bewegt. Man kann das halt auch überhaupt nicht verallgemeinern, weil in Bayern, in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein, es gibt überall ein anderes Deutsch, ein anderes Regional. Insofern, sage ich mal, kann man auch, sage ich mal, die Wege, die wir in der Vergangenheit auch gerade, was wir hier mit der Kulinarik gemacht haben, halt auch gar nicht beklagen. Aber ich finde, da ist noch ganz viel Platz nach oben. Ich würde mich da einfach auch wirklich freuen, wenn es umso mehr Kollegen es gibt, die schauen, gibt es einen Bauern, gibt es einen Landwirt um die Ecke, kann ich mit den Produkten arbeiten? Oft macht es ja auch viel Arbeit. Es ist halt leichter, beim Großhandel anzurufen, als selber in die Tat einzuschreiten. Und ich würde mich da einfach auch freuen, wenn da in Zukunft noch mehr und halt auch bleibend Leute sich mit auseinandersetzen. Was haben wir in der Region? Was kommt hierher? Was sind unsere Wurzeln? Ohne mit Mittelmeerküche oder, sage ich mal, ja, auch tollen asiatischen Aromen zu arbeiten, sondern einfach auch so ein bisschen. Und wenn man auch die asiatischen Aromen mit seinen regionalen Produkten verwendet, das ist uns nochmal ganz wichtig. Und insofern ist das vielleicht so ein kleiner, liebevoller Appell, den ich vielleicht zum Schluss jetzt noch loswerden will.
Dann sag ich vielen lieben Dank fürs Gespräch. Heute mir jetzt, wie gerade schon gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch draußen hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und Anhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über 5 Sterne. Das sind so meine 3 Sterne, die ihr beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens mir dalassen dürft. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie einfach durch. Gern auch Feedback. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und dass ich bei deiner Folge mit dabei sein darf. Und ja, ganz liebe Grüße an alle Zuhörer.
Und in 2 Wochen geht es dann auch schon weiter. Ich würde sagen, hochklassig. Du weißt, wer kommt. Würdest du es unterschreiben?
Extrem, extrem. Ja, also ist auch jemand, der absolut an der Spitze kocht und auch angekommen ist.
Wer es ist, lasst euch überraschen. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, servus und macht's gut.